Ja, heute Morgen hören wir von den Festordnungen Israels, den dritten Teil. Und mich hat so manches bewegt bei den Ausführungen unseres Bruders. Feste sind Begegnungszeiten unseres Gottes, bestimmte Zeiten, in denen er uns begegnen möchte. Das war sicherlich ein Kerngedanke. Wir wollen nun gemeinsam auf Gottes Wort hören, bevor ich dann die Brüder Gerd Hummel und Gerhard Kringe bitte, mit uns zu danken. Aus 3. Mose 23, nicht 2. Mose, 3. Mose 23, ab Vers 4. Übrigens, wenn Sie Fragen haben, notieren Sie die. Wir wollen ja im Anschluss einen kleinen Austausch haben. Schieben Sie doch nicht alles auf die Fragestunde und die Gemeinschaftsstunde morgen Nachmittag. Haben Sie den Mut zu fragen, auch mal was anzumerken. Kritisch, will ich jetzt nicht zu groß schreiben, aber darf auch mal sein. Wir wollen die Stunde nicht zerreden, aber doch gemeinsam auch ins Gespräch kommen. Das ist ja auch Sinn eines solchen Seminars, dass man nicht nur aufnimmt, sondern auch gemeinsam Verdauungsarbeit leistet. Jedenfalls die ersten Magensäfte wirken lässt in den ersten Minuten nach diesem Dienst.
Apropos Verdauungsarbeit, vielleicht könntest du kurz
hinweisen. Ja, das stimmt. Heute Abend haben wir eine kleine Programmänderung. Bruder Andreas Schäfer ist nicht so ganz auf der Höhe und er wird nicht heute Abend seinen Dienst über das Thema Gottes Zukunft mit Israel halten, sondern morgen Abend. Dafür wird Bruder Holger Steue seinen Dienst über die Feste Israels von Freitagabend auf heute Abend vorziehen. Also die beiden haben ganz einfach gesagt getauscht. 3. Mose 23, ab Vers 4. Die sind die Feste des Herrn, heilige Versammlungen, die er ausrufen soll zu ihrer bestimmten Zeit. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passa dem Herrn. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Herrn. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt dem Herrn 7 Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am 7. Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und der Herr redete zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zum Priester bringen. Und er soll die Garbe vor dem Herrn schwingen zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag nach dem Sabbat soll der Priester sie schwingen. Und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Garbe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für den Herrn opfern. Und sein Speisopfer 2/10 Weizengrieß mit Öl gemengt, ein Feueropfer für den Herrn, ein wohlgefälliger Geruch. Und sein Trankopfer, 1/4 Hin Wein. Und Brot und geröstete Körner und Jungkorn dürft ihr nicht essen bis zu eben diesem Tag, bis ihr die Opfergabe eures Gottes dargebracht habt. Eine ewige Ordnung für eure Generation, nenn in all euren Wohnsitzen. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, an dem ihr die Gabe fürs Schwingopfer gebracht habt. Es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer bringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2/2 Weizengrieß sollten es sein. Gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge für den Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot hinzu 7 einjährige Lämmer ohne Fehler darbringen und einen Jungstier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer für den Herrn sein, dazu ihr Speisopfer und ihr Trankopfer, ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und ihr sollt einen Ziegenbock zum Sündopfer opfern und 2 einjährige Lämmer zum Heilsopfer. Und der Priester soll sie schwingen mit dem Erstlingsbrot als Schwingopfer vor dem Herrn, mit den 2 Lämmern. Sie sollen dem Herrn heilig sein für die Priester. Und ihr sollt an eben diesem Tag einen Ruf ergehen lassen. Eine heilige Versammlung soll euch sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. eine ewige Ordnung in all euren Wohnsitzen für eure Generationen.
So wie wir es eben gesungen haben, dass deine Liebe eine Macht ist. Eine Macht, die immer siegen wird, die zum Schluss den Sieg erringen wird, weil sie mit ganz anderen Mitteln kämpft als die Gegenseite. Aber diese Liebe hat den Sieg schon längst errungen, auf Golgatha mit der Auferstehung. Und du hast uns deine Heilsgeschichte aufgeschrieben in deinem Wort. Und du hast sie an den Himmel geschrieben, in die Sterne. Du hast dem Abraham Verheißungen gegeben und hast ihm gesagt, zähle doch die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Er hat dir geglaubt. Und so läuft alles in deinen Ordnungen ab. Und du hast auch die Ordnungen für Israel, die Festordnungen gegeben. Und lass uns auch heute Morgen ein Stück hineinschauen dürfen in diese Ordnungen und in die Ziele, die hinter diesen Ordnungen natürlich stehen. Was du mit deinem geliebten Volk vorhast, wie du es führen willst zum Ziel hin und damit nicht nur dein Volk, damit alle Völker. Wir danken dir dafür und beten dich an. Amen.
Amen.
Euer gelebter himmlischer Vater, Vater der Herrlichkeit und Gott alles Trostes, im Namen Jesu unseres treuen Hauptes, dürfen wir dir jetzt wieder diese Stunde bringen. Wir segnen die Brüder, den Bruder, der uns dein Wort austeilt. Ja, deine Worte sind Geist und Leben. Du schließt es jedem Einzelnen auf durch deinen guten, heiligen Geist. Den lass jetzt wirken, überwalten diese Versammlung in deinem Namen. Wir danken dir, dass du uns orientieren möchtest über die Zeitabläufe, Zeitpunkte, die du festgesetzt hast, mit deinem geliebten Volke Israel und mit deiner Leibesgemeinde, die dahinter steht. Danke für deine Festzeiten, die wahre Begegnungen sind. Jetzt begegne du uns. Wir hören, du antwortest. Halleluja, Amen.
Amen. Wenn du deinen Dienst am Projektor beginnen könntest.
Ja, wenn einer in der Gemeinde, einer am Leib Christi, seinen Dienst nicht erfüllt, hat das immer Auswirkungen. Selbst wenn ein Projektor nicht an ist. Also von daher auch Sie an Ihrem Platz in Ihrer Gemeinde ist wichtig. Auch die Kleindienste, alles hat Bedeutung, Auswirkung für die Gesamtgemeinde. Wir haben gehört von Kolosser 2, Vers 17 her, dass eben auch die Feste Gottes, wie auch andere alttestamentliche Anordnungen Gottes, einen Schatten der zukünftigen Dinge darstellen. Also auch die Feste Gottes sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Festkalender Israels in 3. Mose 23 ist Gottes prophetischer Kalender, in dem Gott uns seinen Heilsplan mit der Menschheit enthüllt. Und in diesem Kapitel, 3. Mose 23, erhalten wir eine einzigartige prophetische Gesamtschau von Golgatha bis zur Aufrichtung des Gottesreiches. Wir finden zwei Gruppen von Festen in 3. Mose 23. Die Frühlingsfeste am Beginn und die Herbstfeste am Ende des landwirtschaftlichen Erntejahres. Wir haben ja auch gesagt, dass die Heilsgeschichte Gottes im Bild der Ernte gesehen wird. Und dass diese Feste eben auch, gerade diese drei großen Wallfahrtsfeste, von denen wir gestern gesprochen haben, dass die immer einen Bezug haben auf die Ernte. Also Gott sieht seine Heilsgeschichte als die Geschichte einer großen Ernte. Mit all den Phasen und Perioden, die der Ernte vorangehen. Das Pflügen, das Säen, die Erstlinge und die volle Ernte. Die Heilsgeschichte Gottes als Geschichte einer großen Ernte. Mit dem Aufruf auch an uns, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Wir haben also die Frühlingsfeste am Beginn und die Herbstfeste am Ende des landwirtschaftlichen Erntejahres. Schon das hat eine gewisse Bedeutung, wie wir sehen werden. Und zwischen beiden liegt im Sommer eine mehrmonatige festlose Zeit. Also wir haben die Frühlingsfeste, die drei, und das Wochenfest. Und dann haben wir die Zeit der Sommerhitze, die festlose Zeit, und dann erst wieder die Herbstfeste, die hier beginnen. Die Frühlingsfeste ihrerseits sind noch einmal durch den Zeitraum der 50 Tage zwischen dem Fest der Erstlinge und dem Wochenfest unterteilt. Wir haben also genau genommen drei Festzeiträume im Festkalender. Einmal im ersten Monat Passa, ungesäuerte Brote und Erstlinge. Am 14., 15. bis 21. die ungesäuerten Brote, 16. des ersten Monats die Erstlinge. Dann zählen wir diese 50 Tage bis zum Wochenfest am 6. des dritten Monats. Dann haben wir die festlose Zeit und dann am 1. des 7. Monats das Fest des Posaunenblasens, am 10. des 7. Monats den Versöhnungstag und vom 15. bis 21. des 7. Monates das Laubhüttenfest. Diese drei großen Festzeiträume in Israel, die schon durch die drei großen Wallfahrtsfeste vorgegeben werden, sind also das Kernstück, und an diesen drei Zeiträumen spielen sich alle sieben Feste dieses Festkalenders ab. Und diese drei großen Festzeiträume stellen aus unserer heutigen Sicht im Heilsplan Gottes dar, zum ersten schon erfüllte Vergangenheit. Das ist das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote und das Fest der Erstlingsgabe. Diese drei Feste stellen schon erfüllte Vergangenheit im Heilsplan Gottes dar. Dann als zweites das Wochenfest, das Pfingstfest, das stellt sich immer noch fortlaufend erfüllende Gegenwart dar. Dieses Pfingstfest, das Wochenfest ist also wie die Spiegelachse hier im Heilsplan Gottes. Das ist die Zeit, in der wir heute heilsgeschichtlich stehen. Und die drei Herbstfeste, das Fest der Posaunen, der Versöhnungstag und das Laubhüttenfest, diese drei Feste stellen im prophetischen Kalender Gottes noch in der Erfüllung ausstehende Zukunft dar. Die ersten drei Feste Vergangenheit, das Wochenfest, fortlaufende Gegenwart, immer noch die drei Herbstfeste, noch ausstehende Zukunft im Heilsplan Gottes. Anders ausgedrückt, der erste Festzeitraum, Passa, ungesäuerte Brote und Erstlingsgabe, betrifft das erste Kommen Jesu in Niedrigkeit während seines Erdenlebens. Der zweite Festzeitraum, das Wochenfest, betrifft das Kommen des Heiligen Geistes in den Gliedern der Gemeinde. Und der dritte Festzeitraum, Posaunen, Versöhnungstag und Laubhütten, ich wiederhole das ruhig öfter, damit es uns etwas vertrauter wird, betrifft das zweite Kommen Jesu in Herrlichkeit zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk Israel und letztlich zu allen Menschen. So viel erst einmal als Überblick. Jetzt nehmen wir uns ein Vergrößerungsglas, und nachdem wir erst so versucht haben, die großen Linien gestern zu betrachten, wollen wir uns jetzt die Feste im Einzelnen anschauen. Wir beginnen mit dem Passafest. Wir haben es hier in 3. Mose 23, Vers 5, gehen die Regelungen los. im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passa dem Jahwe. Das erste Fest im Festkalender Gottes. Dieses Passafest wurde beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten von Gott eingesetzt mit den Worten, die wir in 2. Mose 12, Vers 2 finden. 2. Mose 12, Vers 2. Da sagt der Herr bei der Einsetzung dieses Passafestes: Von diesem Monat, in dem also jetzt der Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten stattfindet. Von diesem Monat spricht der Herr jetzt. Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll euch der erste sein von den Monaten des Jahres. Mit anderen Worten, dieses Passafest sollte den Beginn eines neuen Zeitalters, einer neuen Epoche, eines völlig neuen Abschnitts in der Geschichte Israels darstellen. Jetzt müssen Sie sich ja mal klar machen, dieser Auszug Israels aus Ägypten, der fand eigentlich statt im 7. Monat des bürgerlichen Kalenders in Israel. Die hatten natürlich schon vorher einen Kalender. Und an diesem Kalender war es, ich übertrage das mal auf unseren Kalender, dass das anschaulicher wird, der Auszug aus Ägypten hat eigentlich stattgefunden im Juli, im 7. Monat. Und jetzt sagt der Herr: Ich führe euch aus der Sklaverei in Ägypten raus. Und das ist etwas so grundlegend Neues in eurem Leben, dass ich euch jetzt sage, dieser 7. Monat, in dem ihr auszieht aus Ägypten, das soll ab jetzt für euch, Volk Israel, der erste Monat sein von allen Monaten. Besser kann man eigentlich nicht deutlich machen, welch einen bedeutsamen Einschnitt das Eingreifen Gottes in das Leben eines Menschen, eines Volkes hat. Da beginnt eine völlig neue Zeitrechnung. Dieser bürgerliche Kalender blieb daneben im Volk Israel immer noch für bestimmte Dinge bestehen. Es gibt im Alten Testament manche Bezüge, die das deutlich machen, dass der nebenher noch geführt wurde. Aber von Gott aus für sein Volk unter geistlichem Gesichtspunkt war jetzt dieser Kalender mit der Umwertung aller Daten des bisherigen Kalenders, war der Entscheidende, der Maßgebende. Der Auszug aus Ägypten ist für die Israeliten der Anfang eines neuen Kalenders. Das erklärt im Übrigen auch, warum das Volk Israel, die Juden auch heute, am 1. des 7. Monats, also am Fest des Posaunenblasens, ihr Neujahrsfest haben. Das wäre ungefähr so, als würden wir am 1.7. Neujahr feiern. Das liegt einfach daran, dass von den bürgerlichen Jahren Israel her sie immer noch dieses alte Versetzte haben und deshalb am 1. des 7. Monats ihr Neujahrsfest haben. Aber geistlich gesehen, nach dem Festkalender Gottes, nach dem prophetischen Kalender Gottes, ist der Monat Abib, der erste Monat. Im babylonischen Exil wurde dieser Monat Abib umbenannt in den Namen Nisan. Muss man einfach wissen, in der Bibel finden wir den Namen Abib und dann nachexilisch heißt dieser Monat Nisan. Wurde umbenannt, ist aber derselbe erste Monat gemeint. Mit diesem neuen Kalender, Gott gibt seinem Volk Israel mit dem Auszug aus Ägypten einen neuen Kalender. Er sagt, dieser 7. Monat ist ab jetzt der erste. Denn in diesem Moment, wo ich euch herausführe aus Ägypten, beginnt für euch etwas Neues. Das ist der Anfang eines neuen Jahres, einer neuen Zeit, einer neuen Epoche, einer neuen Identität. Da können wir natürlich die Frage stellen, wie ist das bei uns? Kennen wir diese völlig neue Zeitrechnung Gottes auch in unserem Leben? Wissen wir, um mit paulinischen Ausdrücken zu reden, von dem Einst und von dem Jetzt unseres Lebens? Sind wir geistlich übertragen wirklich schon ausgezogen aus Ägypten als einem Bild für den Vollmachtsbereich der Finsternis, der Sklaverei, der Sünde und des Todes? Sind wir wirklich ausgezogen und schon versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser 1, Vers 13? Haben wir das eine neue Zeitrechnung auslösende Ereignis der Bekehrung und Wiedergeburt schon erlebt? Wissen Sie, ich gehe davon aus, dass hier unter uns das eigentlich kein Problem sein sollte. Ich weiß von etlichen von Ihnen, dass Sie Kinder Gottes sind. Ich weiß aber auch, wie gefährlich gerade für Leute, die schon in christlichen Familien aufgewachsen sind, wie gefährlich eine Entwicklung sein kann, in der scheinbar von Kindheit an alles ungebrochen hineinläuft in ein "Natürlich bin ich Christ". Wo es nur heißt, ich habe eigentlich schon immer an Jesus geglaubt. Da habe ich Sorge, einfach nur Sorge. Ich möchte nicht sagen, dass jeder Mensch den Zeitpunkt seiner Wiedergeburt am Kalender unbedingt festmachen muss. Ich kann das, ich bin froh. Für mich war das eine echte, auch kalendarisch festmachbare Zäsur in meinem Leben. Das ist für mich sehr wichtig gewesen damals. Und ich weiß, von anderen ist das auch so. Das möchte ich nicht zum Gesetz, nicht zur Regel machen. Nicht jeder muss sagen können, am 1.1. war es bei mir soweit diesen Jahres. Aber Sie müssen diese Zäsur in Ihrem Leben als ein Einst und ein Jetzt in Ihrem Leben orten können. Sie müssen erkennen können, es stimmt, früher, in der und der Zeit, da war ich noch nicht ein Kind Gottes. Und jetzt weiß ich es ganz genau, ich bin es, ich darf es sein. Diese neue Zeitrechnung in unserem Leben muss erkennbar sein. Die Neugeburt von oben her aus dem Geist Gottes ist ein Ereignis und kein Prozess. Die Neugeburt ist ein Ereignis, kein Prozess. Die Schwangerschaft und die Reife vom Kind zum Erwachsenen, das sind lange Wachstumsprozesse. Ja, Schwangerschaft, aber na klar. So gibt es Zeiten, wo es bis zur Geburt hingeführt wird. Wo wir merken, da wirkt Gott in einem Menschen. Wo wir in uns merken, ja, da geschieht etwas. Aber es fehlt noch der Durchbruch. Zeiten der Schwangerschaft gibt es auch geistlich. Und natürlich, wenn das Kind geboren wird, dann geht das erst los mit Wachsen und Lernen. Lange Zeit der Reife und des Wachstums. Wir kommen auch als Christen nicht perfekt auf die Welt. Natürlich nicht. Aber zwischen dem Reifen und dem Erwachsenwerden und der Schwangerschaft, dem verborgenen Werden des Lebens, dazwischen, da gibt es eine Zäsur. Und das ist die Neugeburt von oben her aus dem Geist Gottes in unserem Leben. Und ich bitte all diejenigen, die so den Eindruck haben, dass das bei ihnen eigentlich immer schon so war, sich persönlich das nochmal ganz bewusst und ganz klar zu machen. Und sei es nur, dass sie es mit dem Herrn für sich nochmal ausdrücken und festmachen und sagen, ja, irgendwie ist das bei mir alles so schwammig. Und Herr, ich möchte es einfach nochmal ganz klar mit dir festmachen und möchte mich keinen Illusionen an dieser Stelle hingeben. Es geht so schnell, dass wir nur äußere religiöse Form haben und nicht dieses von innen her neu gezeugte Leben. Das ist ein Unterschied. Es gibt viel Religion von außen, übergezogen wie Kleidung. Aber dieses neu gezeugte Leben in uns, wo das Leben von innen her drängt, zum Wort, zum Gebet, zur Gemeinschaft, da werden wir merken, dass es viele Menschen gibt, wo alles immer nur so merkwürdig von außen gesteuert zu sein scheint. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass das nur äußere Schicht religiöser Form und nicht wirklich Neuzeugung im Menschen selber ist. Also das ist wesentlich auch für unser Leben und für unsere Gemeinden und Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir einfach uns deutlich machen, der Auszug aus Ägypten, das ist der erste Monat, damit geht's los, das ist eine ganz eindeutige Zäsur. Die Geburt ist eine Zäsur. Lassen Sie uns auch Menschen in unseren Gemeinden und wo wir sind, in dieser Klarheit begleiten, dass das nicht alles so unscharf wird und so verschwimmt. Jetzt wollen wir uns mit den wunderbaren prophetischen Abschattungen, die uns im Passafest begegnen, beschäftigen. Ich lese dazu aus dem 2. Mose, Kapitel 12, einmal Verse 5 bis 7. Da gibt Gott jetzt die konkreten Anweisungen für das Passafest. Ein Lamm ohne Fehl sollt ihr haben, ein männliches, einjähriges. Und ihr sollt es in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Das ist das Datum. Am 14. des ersten Monats das Passafest. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten zwischen den zwei Abenden. Darauf komme ich noch. Vers 7. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle tun, an den Häusern, in welchen sie es essen. Dann Vers 12. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich Jahwe. Das erinnert mich an die Aussage von unserem Bruder Wörz in seinem ersten Vortrag, dass diese 10 Plagen jeweils auch einen Zuständigkeitsbereich ägyptischer Götter betroffen haben. Das wird hier deutlich, ich werde Gericht üben auch an den allen Göttern Ägyptens, ich Jahwe. Vers 13, und das Blut soll euch zum Zeichen sein, an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und Vers 46, in einem Haus soll es, dieses Passahlamm, gegessen werden. Du sollst nichts von dem Fleische aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Dieses Passahlamm, was hier also im Zentrum dieses Passafestes steht, was nach ganz bestimmten von Gott vorgegebenen Anordnungen ausgewählt und geschlachtet und mit dem Blut verfahren werden sollte. Dieses Passahlamm ist ein Bild auf Christus. Das wird wenige von Ihnen überraschen. Das ist aber auch nichts, was wir uns ausdenken, sondern das sagt die Bibel selber sehr klar. 1. Korinther 5, Vers 7, da schreibt Paulus, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet. Also eindeutig, der Apostel Paulus selber überträgt aus dem Passafest dieses Passahlamm und deutet es auf Christus. Dieses Passahlamm ist der Schatten auf Christus. Auch Petrus sagt das in 1. Petrus 1, dem Vers 19, dass wir erlöst sind mit dem kostbaren Blute Christi. Und jetzt deutet er dieses Passahlamm als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das versteht man nur auf dem Hintergrund des Passahlammes. Da greift er das auf. Das würde jemand aus den Nationen erstmal gar nicht so verstehen. Aber wer diese Anordnung Gottes zum Passafest kennt, der versteht, dass Petrus hier auf das Passahlamm anspielt. Im Übrigen weist auch die biblische Zahlensymbolik auf Christus als das wahre Passahlamm hin. Auch das finde ich wieder faszinierend, wie hier im Wort Gottes eins ins andere greift. Sie wissen ja, dass im Hebräischen und im Griechischen, wie unter anderem auch in der lateinischen Schrift, die Buchstaben auch Zahlenwerten entsprechen. Der Zahlenwert des Wortes Passa beträgt 148. Und der Zahlenwert des Namens Jesu beträgt 888. Wer jetzt keine Erleuchtung hat, dem fehlt es nur an dem mathematischen Schlüssel, denn die 888 ist 6 mal 148. Also, das Passa hat den Zahlenwert 148 und der Name Jesus hat den Zahlenwert 6 mal 148. Und das Wort Christus hat den Zahlenwert 10 mal 148. Ist doch faszinierend, dass wir hier schon in den Worten Jesus, in den Worten Christus, diese Anspielung in der Zahlensymbolik auf das Passalam Gottes finden. Bis in die Buchstabenwerte hinein. Faszinierend. Christus als das wahre Passalam Gottes musste auch genau zum Passafest gekreuzigt werden. Obwohl die Führer der Juden gerade das vermeiden wollten. Wir lesen in Matthäus 26, Vers 5, als sie vorbereiten, wie sie Jesus endlich aus dem Weg schaffen. Da sagen sie, klug wie sie sind, Matthäus 26, Vers 5, aber nicht an dem Fest, gemeint ist das Passafest, was bevorstand, nicht an dem Fest, auf das nicht eine Aufruhr unter dem Volk entstehe. Also von ihrer Planung her wollten sie es unbedingt vermeiden, diesen Jesus von Nazareth zum Passafest aus dem Weg zu schaffen. Sie wollten ihn aus dem Weg schaffen, aber nicht zum Passafest. Wann wurde er aus dem Weg geschafft? Zum Passafest. In Übereinstimmung mit dem göttlichen Kalender, genau an dem Fest, an dem sie ihn eigentlich nicht töten wollten. Gott hält sich ganz genau an seinen eigenen Festkalender. Faszinierend. Das Passalam musste ohne Fehl sein. Ein Hinweis auf die Sündlosigkeit Jesu. Nur deshalb konnte er für uns am Kreuz bezahlen, weil er selber ohne Sünde war. Ohne Fehl im Bild des Passalammes. Nach 2. Mose 12, Vers 6 sollte das Passalamm geschlachtet werden zwischen den zwei Abenden. Ein merkwürdiger Ausdruck. Mit diesem Ausdruck zwischen den zwei Abenden ist die Zeit der Abenddämmerung gemeint, zwischen dem Niedergang und dem Untergang der Sonne. Also die Zeit zwischen nachmittags um 15 Uhr und abends um 18 Uhr. Sie wissen, der jüdische Tag beginnt ja am Abend vorher um 18 Uhr, in Anlehnung an den Schöpfungsbericht. Es wurde aus Abend und Morgen der erste, zweite, dritte Tag. Für den Juden beginnt der Tag am Abend. Auch ein interessantes Bild auf die Heilsgeschichte Gottes, aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Also für den Juden beginnt der neue Tag abends um 18 Uhr. Und deshalb haben sie diese Zeit der Abenddämmerung zwischen 15 und 18 Uhr als die Zeit zwischen den zwei Abenden bezeichnet. Für die Pharisäer begann die Zeit zwischen den zwei Abenden im Tempel mit dem Abendopfer um 15 Uhr. Um 15 Uhr brachten die Pharisäer bzw. die Priester auf die Lehren und Deutungen auch der Pharisäer hin, wurde um 15 Uhr das Abendopfer gebracht. Woran erinnert uns das? Matthäus 27. Vers 46, um die neunte Stunde, hier wird gerechnet nach jüdischer Zeitrechnung, die beginnt also 18 Uhr, beziehungsweise am nächsten Morgen dann wieder um 6, zweimal 12 Stunden, sodass also die neunte Stunde 15 Uhr ist. Um die neunte Stunde, also um 15 Uhr, schrie Jesus am Kreuz auf mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eni, Lama, Sabachthani. Das ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann Vers 50, Jesus schrie wiederum mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Während die Passalam um 15 Uhr stirbt das Passalam am Kreuz von Golgatha. O Tiefe des Reichtums, wie präzise Gott in seinem Heilsplan alles erfüllt, bis in die Zeit hinein um 15 Uhr. Dem Passahlamm durfte nach 2. Mose 12, Vers 46 kein Bein gebrochen werden. Da mag auch mancher gedacht haben früher, warum denn das? Warum dem Passahlamm kein Bein brechen? Was soll denn das schon wieder? Und wie immer stehen wir als Menschen da und schütteln den Kopf über Gott und seine merkwürdigen Anordnungen. Und auch hier. Während beim Schlachten der Passahlämmer wie immer aufgepasst wurde, dass diesem Lamm kein Bein gebrochen wurde, geschieht auf dem Hinrichtungshügel Golgatha Folgendes. Johannes 19, Vers 31. Die Juden baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat, der ab 18 Uhr dann begann, am Kreuze blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß. Dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten, also die am Kreuze hingen. Da kamen die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit Jesus gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Und dann Vers 36. Denn dies geschah, auf dass die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Also auch hier, Johannes sieht in diesem Geschehen am Kreuz die Erfüllung der Anordnung für das Passahlamm. Auch Johannes zieht dieses Passahlamm hinüber hier in dieses Kreuzgeschehen und erkennt in dem Nichtbrechen der Beine Jesu im Gegensatz zu den anderen die Erfüllung dieser Anordnung für das Passahlamm. Ich wollte Ihnen das mal im Einzelnen vor Augen führen, damit wir erkennen, wie präzise und konkret Gott jede seiner Verheißungen erfüllt. Und das soll uns Mut machen, zuversichtlich machen, gewiss machen, dass Gott auch seine ausstehenden Verheißungen, die noch unerfüllten Verheißungen der Bibel, mit derselben Präzision erfüllen wird, wie die, die er in der Vergangenheit schon erfüllt hat. Das war mir wesentlich, dass wir das einfach erkennen, wie präzise und konkret und wörtlich Gott seine Verheißungen erfüllt. Und dass wir genauso sicher, präzise, konkret und wörtlich die Erfüllung der noch ausstehenden Verheißungen erwarten dürfen. Nun gibt es aber auch einen prophetischen Aspekt des Passafestes, dessen Erfüllung noch in der Zukunft liegt. Wir lesen in 2. Mose 12, 12 bis 13. Da spricht Gott, ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich werde Gericht üben an allen Göttern Ägyptens, ich, Jahwe. Und das Blut soll euch zum Zeichen sein an den Häusern, worin ihr seid. Und sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und es wird keine Plage zum Verderben unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Das Blut des Passahlammes hat jeden Einzelnen vor dem Gericht Gottes bewahrt, der unter dem Zeichen und dem Schutz des Blutes stand. Und das hatte Gott zuvor dem Pharao schon in 2. Mose 11, Vers 7 mit den Worten angekündigt. Aber gegen alle Kinder Israel wird nicht ein Hund seine Zunge spitzen. Vom Menschen bis zum Vieh. Und jetzt die Begründung, die ich so faszinierend finde. Auf dass ihr wisset, dass Jahwe einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Das Blut des Lammes schützte jeden vor dem Gericht Gottes, der unter dem Zeichen des Blutes stand. Die Ägypter sollten wissen, dass Jahwe einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Wie ist das denn mit dem kommenden Zorn Gottes? Wie ist das mit den kommenden Gerichten Gottes, die über diese Erde gehen werden? Unser Bruder hatte in seinem ersten Vortrag mit der Wüstenwanderung Israels als prophetisches Symbol auf den Weg Israels schon daran erinnert, dass die Gerichte der Offenbarung sich in vielem an die 10 Plagen über Ägypten anlehnen. Wenn Sie mal schauen, diese ganzen Gerichtsfolgen der Siegelgerichte, der Posaunengerichte, der Zornschalengerichte in der Offenbarung, die erinnern ganz wesentlich und zentral an diese 10 Plagen über Ägypten. Damit wird also deutlich, auch in den Plagen der Offenbarung, so wie die Plagen über Ägypten kamen zur Befreiung, zur Herausführung des Volkes Gottes, so werden auch Plagen kommen über diese Erde und am Ende wird wieder in ganz neuer Weise die Herausführung des Volkes Israels stehen. Aber wir lesen hier doch, dass Gott einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten, die unter dem Zeichen des Blutes standen. Wer sagt also, dass die Gemeinde, ich rede nicht von Israel, die heute noch nicht unter dem Zeichen des Blutes stehen, aber wir als Gemeinde, die wir unter dem Zeichen des Blutes Jesu am Kreuz stehen, wer sagt, dass wir als Gemeinde durch all diese Gerichte der Offenbarung dieses Tages des Herrn, des großen Zornes Gottes, hindurchgehen müssten, wie alle übrigen Menschen auch? Meinen wir, dass Gott hier keinen Unterschied macht zwischen seiner Gemeinde und den übrigen Menschen? Wie sagt Paulus, als er das plötzliche Verderben des Gerichtes Gottes über die abgefallene Welt im 1. Thessalonicher Brief beschreibt, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann wird sie ein plötzliches Verderben überfallen. Und danach gleich ihr aber, euch. Dann stellt ihr die Gemeinde diesen Menschen, die dieses plötzliche Verderben Gottes ereilen wird, denen stellt ihr im 1. Thessalonicher Kapitel 5 die Gemeinde gegenüber. Und das gipfelt in 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Sollte das Blut Jesu als das wahre Passahlamm weniger wirksam erretten als das Blut eines Lammes? Es gibt viele, die zittern vor dieser Zeit, vor diesen Gerichten der Offenbarung. Aber ich bin nach meinem Verständnis der Schrift fest davon überzeugt, dass Gott auch hier einen Unterschied machen wird. Und dass wir, die wir unter dem Zeichen des Blutes stehen, mit diesen Gerichten der Offenbarung nichts zu tun haben werden. Dass wir nicht gesetzt sind zum Zorn, sondern zur Errettung. Das ist für mich also ein ganz wesentlicher Punkt, wo dieses Passafest auch eine zukünftige prophetische Perspektive hat für uns auf diesen letzten Gerichte Gottes. Machen Sie sich das an diesem Bild einfach bewusst für Ihr Leben. Sie leben unter dem Zeichen des Blutes. Sie stehen unter dieser Tür Ihres Hauses und an den Pfosten Ihres Lebens ist dieses Blut des Passahlammes, dieses Zeichen des Blutes. Ich könnte nicht hier stehen, wenn ich nicht jetzt in diesem Bewusstsein hier stehen dürfte, unter dem Zeichen des Blutes. Sehen Sie mal Ihr Leben so, da wo die Sünde kommt, wo auch das Gefühl von Angst kommt. Hier müsste Gott mich verwerfen, wegstoßen, strafen. Hier müsste etwas Schlimmes über mein Leben hereinbrechen, einfach wegen meiner Sünde und meiner Lauheit. Und wie ist das mit diesem Antichristen und seinem Reich? Und dann will uns die Angst packen und Satan versucht uns diese große, herrliche Zukunft mit einmal als ein Schreckensszenario zu beschreiben, an dem wir im besten Fall neugierig interessiert sind, aber immer so eine Scheu haben. Oh, was kommt da? Das wird schlimm, das wird schlimm. Es wird schlimm. Aber nach meiner Überzeugung nicht für die, die unter dem Zeichen des Blutes stehen. Wir leben im Zeichen des Kreuzes, unter dem Zeichen des Blutes dieses Passahlammes. Das darf uns froh und gewiss machen. Wir haben dann in Kapitel 23 vom 3. Mosebuch, den Versen 6 bis 8, das Fest der ungesäuerten Brote. 3. Mose 23, Vers 5 heißt es: Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist das Passa dem Jahwe. Und dann Vers 6, am 15. dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote dem Jahwe. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen. Das Fest der ungesäuerten Brote wurde von Gott gemeinsam mit dem Passafest von Gott beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten eingesetzt. 7 Tage lang durfte in den Häusern der Israeliten kein Sauerteig gefunden werden und nur ungesäuertes Brot gegessen werden. Dieses Fest der ungesäuerten Brote stand in einem so engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang mit dem Passafest, dass es im Lauf der Zeit mit diesem als eine Einheit betrachtet wurde. Deshalb konnte später die gesamte Festzeit vom 14., dem Passafest, bis zum 21., dem Ende des Festes der ungesäuerten Brote, also diese gesamte Festzeit, entweder als Passafest oder als Fest der ungesäuerten Brote bezeichnet werden. Ein Beispiel dafür ist Lukas 22, Vers 1. Das lesen wir noch, nur damit auch bestimmte Dinge dann später beim Bibellesen nicht unklar werden. Da heißt es, es nahte, Lukas 22, Vers 1, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, welches Passa genannt wird. Ja, da sehen Sie, da hat sich später im Laufe der Zeit aufgrund dieses engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhanges zwischen dem Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote, sind die fast verschmolzen, sodass in der Begrifflichkeit später dann auch zur Zeit Jesu diese Begriffe fast ausgetauscht wurden im Volk Israel. So stellt das Fest der ungesäuerten Brote auch in seiner prophetischen Bedeutung natürlich eine Einheit mit dem Passafest dar. So wie der Herr anlässlich des Passafestes mit seinen Jüngern das Herrenmahl einsetzt und die Zeichen von Brot und Wein als die Symbole für sein Leib und seinen Blut gibt. Genauso finden wir hier im Passafest das Blut und im Fest der ungesäuerten Brote den Leib unseres Herrn wiedergespiegelt. Also im Brot und Wein des Herrenmahles finden sich diese beiden Grundelemente des Passafestes, das Blut, und des Festes der ungesäuerten Brote, der Leib Jesu, wieder. Und da Sauerteig in der Bibel immer als ein Bild für die Sünde gebraucht wird, weisen die ungesäuerten Brote eben hier auch auf die Sündlosigkeit unseres Herrn hin. Dann kommen wir zu dem Fest der Erstlingsgabe, 3. Mose 23, 9 bis 14. Ab Vers 9, Jahwe redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, so sollt ihr eine Garbe der Erstlinge eurer Ernte zu dem Priester bringen. Er soll die Garbe vor Jahwe weben zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tage nach dem Sabbat soll sie der Priester weben. Dieser Ausdruck weben heißt schlicht schwingen. Hin und her bewegen. Da wurde also das Opfer, was ein Webopfer war, wurde quasi so vor dem Herrn, vor dem Altar gewebt, hin und her geschwungen. Ja, das ist dieser alte Begriff. Dieses Fest der Erstlingsgabe darf bitte nicht verwechselt werden mit dem Fest der Erstlinge, dem Wochenfest, dem Pfingstfest. Das sind zwei verschiedene. Dieses Wochenfest als das Fest der Erstlinge wird erst 7 Wochen später gefeiert. Das Fest der Erstlingsgabe, um das es hier geht, also das dritte Fest in unserem Plan, wurde nach allem, was wir von den alten jüdischen Auslegern wissen, Josephus, Philo, die Übersetzer der Septuaginta und auch nach der Handhabung der Pharisäer, wurde dieses Fest der Erstlingsgabe am 16. des ersten Monats, also während des Festes der ungesäuerten Brote, gefeiert. Es ist eben nicht ganz klar, was das bedeutet in Vers 11, am anderen Tag nach dem Sabbat soll es dem Priester dargebracht werden. Hier wird aber in der Praxis der Juden und aller Erkenntnisse, die wir von der Schrift und aus dem Judentum und ihren Gebräuchen her haben, wurde dieser Sabbat immer verstanden als der 15., der Beginn des Festes der ungesäuerten Brote. Dieser Festbeginn mit dem Ruhetag wurde, danke, du hast recht, das Passa. Und dann wurde dieser Festbeginn der ungesäuerten Brote, der 15., an dem keine Dienstarbeit, nichts getan werden durfte, der wurde dann als Sabbat bezeichnet. Und der andere Tag nach dem Sabbat, das ist dann entsprechend der 16. Dass es wirklich der 16. ist, bestätigt sich auch daher, weil wir die 50 Tage dann bis zum Wochenfest zählen und das wieder genau hinkommt. Also es muss dieser 16. des ersten Monats gewesen sein. Obwohl dieses Fest zeitlich ganz eng mit dem Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote zusammenhängt, hat es doch eine eigenständige Bedeutung. Bei manchen, die diese Feste zählen, wird dieses Fest der Erstlingsgabe einfach hineingezogen in die Vorfeste. Aber das ist nach meinem Dafürhalten nicht richtig, denn wir lesen in Vers 9, wie es hier richtig abgesetzt heißt, und Jahwe redete zu Mose und sprach, und jetzt kommt die Regelung für dieses Fest der Erstlingsgabe. Also dieses Fest wird vom Herrn ganz deutlich abgesetzt von diesen beiden ersten Festen, Passa und ungesäuerte Brote. Dazwischen setzt der Herr nochmal ganz neu an und redet und sprach zu Mose und gab jetzt die Anordnung für dieses Fest der Erstlingsgabe. Also Gott macht hier deutlich, dieses Fest der Erstlingsgabe hängt zwar mit den beiden anderen zeitlich ganz eng zusammen. 14. Passa, 15. ungesäuerte Brote, 16. Erstlinge, ganz eng zusammen. Und doch macht Gott deutlich, hier gibt es noch eine Zäsur. Dazwischen liegt noch etwas. Eine Garbe ist eine armvoll abgeschnittener und zusammengebundener Getreidehalme. Und es handelt sich bei dieser Erstlingsgarbe um Gerste. Denn Gerste wird im Israel am frühesten geerntet. Gerste war das erste Getreide, was in Israel reif wurde. Und die allererste Garbe des allerersten Getreides sollte dem Herrn gehören und als zu diesem Fest der Erstlingsgabe dem Herrn dargebracht werden. Die allererste Garbe des allerersten Getreides. Sozusagen der Erstling der Erstlinge. Das sollte hier an diesem Fest Gott gebracht werden. Und genau von diesem Gedanken her erschließt sich auch die prophetische Bedeutung dieses Festes. Wir lesen in 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Das Passafest und das Fest der ungesäuerten Brote weisen hin auf den Gekreuzigten. Das nur 2 Tage nach dem Passa liegende Fest der Erstlingsgabe weist hin auf den Auferstandenen. Und dabei ist der zweitägige Abstand zwischen Passa und diesem Fest der Erstlingsgabe ist wieder einmal von geradezu anbetungswürdiger göttlicher Präzision. Karfreitag, Kreuzigung. dann Samstag und dann Ostersonntag, Auferstehung. Die Juden haben den angebrochenen Tag auch als vollen Tag gewertet, sodass man von daher von diesen drei Tagen sprechen konnte. Karfreitag, Ostersonntag entspricht also Passa, Fest der Erstlingsgabe. Ist das nicht faszinierend, wie Gott das abschattet und in der perfekten Präzision erfüllt, dass Jesus genau an diesem Fest der Erstlingsgabe, quasi von diesen zwei Tagen her, auferstanden ist. Und darum setzt Gott dieses Fest der Erstlingsgabe, was eigentlich gar nicht so eine Bedeutung zu haben scheint, setzt er das noch einmal so bewusst von dem Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote ab. Deshalb fängt Gott noch einmal an, setzt ganz neu an, redet und gibt dieses Fest noch mal ganz neu. Weil das deutlich werden soll. Dieses Fest ist noch mal etwas Eigenständiges, etwas Besonderes, etwas ganz Großes. Der Erstling aller Entschlafenen. Hier wird der Tod bezwungen. Und dieses Fest, das feiert Gott noch mal ganz besonders. Wo Sünde, Tod und Teufel, hier eben die Macht des Todes überwunden wird in dieser Auferstehung des Erstlings. Damit kommen wir zum letzten Frühlingsfest, dem Wochenfest. Da heißt es in 3. Mose 23, ab Vers 15, und ihr sollt zählen von dem anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, da ihr die Webegabe, diese Gabe der Erstlinge, dargebracht habt. Also von diesem Tag, dem 16. an, soll gezählt werden. Und daraus wird deutlich, welch ein innerer Bezug zwischen dem Fest der Erstlingsgabe am 16. des ersten Monats und dem Fest der Erstlinge, dem Wochenfest, Pfingsten, am 6. des dritten Monats besteht. Von diesem Tag an soll gezählt werden bis zum Wochenfest. Es sollen 7 volle Wochen gezählt werden. 7 volle Wochen. Und von diesen Wochen her hat dieses Fest auch seinen Namen, denn das hebräische Wort Shavuot heißt Wochen. Darum Wochenfest. Im Neuen Testament wird dieses Fest Pfingsten genannt, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Das griechische Wort Pentekoste heißt der 50. Und das bezieht sich nun auf diesen 50. Tag, an dem dieses Fest sein soll. Und von diesem griechischen Wort Pentekoste, der 50. leitet sich nun die neutestamentliche Bezeichnung Pfingsten. Das Wochenfest wird in 2. Mose 34, Vers 22 genannt, das Fest der Erstlinge der Weizenernte. Und in 4. Mose 28, Vers 26 wird es genannt, der Tag der Erstlinge. Wir erkennen, der Erstling, die Erstlingsgabe, und jetzt geht's wieder um Erstlinge. Darum der innere Zusammenhang. Und an diesem Wochenfest sollten nach 3. Mose 23, Vers 20 2 sogenannte Brote der Erstlinge dem Herrn dargebracht werden. Und zwar ausdrücklich in Vers 17 heißt es dann, dass diese Brote dem Herrn als Erstlinge dargebracht werden sollten. 2 Brote der Erstlinge dem Herrn dargebracht als Erstlinge. Und von dieser ausdrücklichen Kennzeichnung dieses Festes her erschließt sich nun auch die prophetische Bedeutung dieses Festes. Diese 2 Erstlingsbrote, die dort dem Herrn dargebracht werden sollten, 2 Erstlingsbrote aus den Erstlingen des Weizens, dem Herrn dargebracht, diese 2 Erstlingsbrote symbolisieren die Gemeinde als Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. So lesen wir es in Jakobus 1, Vers 18. Nach seinem eigenen Willen Geredet ist hier von Gott. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, auf dass wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Und es ist sicher kein Zufall, dass es sich gerade um zwei Erstlingsbrote handelt. Hätte auch eins sein können, oder sieben, oder... Nein, es sind zwei Erstlingsbrote. Warum zwei? Die Gemeinde besteht aus Juden und Griechen. Wir lesen in 1. Korinther 12, Vers 13, wo Paulus dieses große Bild von diesem einen Leib des Christus entwirft, zu dem wir alle dazugehören dürfen, die wir durch den Heiligen Geist zu Söhnen und Töchtern Gottes gezeugt worden sind. Da schreibt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, denn auch in einem Geist, und es wird betont, in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Und jetzt kommen diese zwei Brote. Es seien Juden oder Griechen. Und die Griechen standen hier aufgrund ihrer Kultur stellvertretend für die Nationenwelt. Es seien Juden oder Griechen durch einen Geist zu einem Leibe getauft. Eine ganz klare, wichtige Aussage. Auch in Epheser 2, 14 bis 16 wird von diesem in einem Leibe mit Gott versöhnt und dass er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen erschafft, Bezug genommen. Halten wir fest, dass diese zwei Erstlingsbrote für die Erstlinge aus Juden und Griechen stehen, durch einen Geist zu einem Leibe getauft, als Erstlinge heute schon berufen zu Gott. Und in göttlicher Präzision wurden diese Erstlinge des Geistes, nicht in Römer 8, Vers 23, da spricht Paulus davon, dass wir heute die Erstlinge des Geistes empfangen haben. Und diese Erstlinge des Geistes, die werden in göttlicher Präzision genau am Pfingstfest geschenkt. Dort in Apostelgeschichte 2 werden die Erstlinge aus Israel herausgezeugt, die dann später in Apostelgeschichte 10 unter ganz ähnlichen Begleiterscheinungen die Erstlinge aus den Nationen herausgezeugt werden. Also in Apostelgeschichte 2 und 10 erfüllt sich, was die zwei Erstlingsbrote des Wochenfestes darstellen, die Erstlinge aus Israel und den Nationen werden dem Herrn dargebracht als diese zwei Erstlingsbrote. Wir halten fest, zum Wochenfest feiert Gott die Herausrufung und Neuzeugung seiner Erstlingsgemeinde. Zum Wochenfest feiert Gott sie und mich. Am Wochenfest feiert Gott, dass er mit ihnen und mit mir als den Erstlingen seiner Geschöpfe schon tiefe Gemeinschaft haben darf. Und dieses Vorrechtes sollten wir uns bewusst sein. Wir sollten, und damit schließe ich, zum einen wissen, dass in dem Begriff Erstlinge inhaltlich schon angelegt ist, dass die Erstlinge zwar die Ersten, aber nicht die Letzten der Ernte sind. Ja, wo gibt's denn das, dass man Erstlinge erntet und dann sagt, so, jetzt machen wir Schluss, die Erstlinge reichen, den Rest lassen wir stehen. Erstlinge heißt doch immer, das Eigentliche, die Masse, die volle Ernte kommt noch. Das ist in dem Begriff Erstlinge angelegt. Erstlinge heißt die Ersten. Und wo Erste sind, sind immer auch Zweite, Dritte, Vierte und weiß ich wie Vierte. Erstlinge seiner Geschöpfe, sagt Jakobus 1, Vers 18. Also in uns wird eigentlich in diese Welt ein Zeichen hineingesetzt. Wir sind Erstlinge und an uns darf die Welt Hoffnung haben, wo Erstlinge sind, sind auch die Masse, der Rest. Und wir dürfen dastehen und dürfen uns das bewusst machen. Heute ist die Zeit der Erstlinge. Heute ist nicht die Zeit der Masse. Jeder, der auf Masse heute ausgeht, hat nicht begriffen, dass wir heute heilsgeschichtlich im prophetischen Kalender Gottes in der Zeit des Wochenfestes leben, in der Zeit der Erstlinge. Die Zeit der Erstlinge heißt nicht die Masse. Heute nicht. Also auf Masse zu zielen, wäre heute die verkehrte Richtung. Aber Erstlinge heißt, Gott bringt auch die restliche Ernte noch ein. Das ist das Herrliche. Und wir dürfen jetzt dastehen und dürfen Gott einfach danken und froh sein, Herr, ich danke dir dafür, dass du mir die Erstlinge deines Geistes geschenkt hast. Dass ich dazugehören darf zu einer Erstlingsfrucht deiner Geschöpfe. Dass du mich bevorzugt hast, bevorrechtigt hast, zu dieser Erstlingsschar dazuzugehören, die dich heute schon erkennen darf, die dir heute schon dienen darf. Ist doch ein riesiges Vorrecht. Wir wollen beten. Ja, Vater, dafür danken wir dir, dass du uns herausgezeugt hast aus dieser Welt als deine Erstlinge, uns die Erstlinge deines Geistes geschenkt hast, dass du uns so bevorzugt, bevorrechtigt hast, dass wir heute schon zu dir gehören dürfen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, Herr. Und wir bitten dich, dass du dich in uns verherrlichst, dass wir als deine Erstlinge wirklich Zeichen der Hoffnung für die anderen Menschen sind, Darsteller deines Wesens, deiner Liebe, dass diese Offenheit zu dem Rest hin, zu den anderen hin, deutlich wird in unserem Leben, dass du mit uns nicht Schluss machst in deinem Heilsplan, sondern dass wir nur der Anfang sind. Das lass uns auch leben, im Zugehen, im Suchen der Menschen und in der Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen. Herr, verherrliche dich in uns. Hab Dank, dass wir deine Erstlinge sein dürfen. Amen.
Amen.